Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit Professor Wimmer. Er ist Soziologe an der Columbia University in New York. Die Universität ist in den letzten Tagen in die Weltschlagzeilen geraten, sozusagen als Nebenprodukt des Nahostkonflikts, des Gaza-Kriegs. Herr Professor Wimmer, es heißt in den Medien, dass der Campus Ausschreitungen antisemitischer Provenienz hat, dass anti-israelische Agitationen stattfinden, dass sich jüdische Professoren, israelische Professoren, aber auch Studentinnen und Studenten gefährdet fühlen. Wie ist denn die Situation? Sie selbst sind ja auf dem Campus.
Die Situation ist sehr komplex und ich glaube, es ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen dem, was auf dem Campus stattfindet und was vor den Toren des Campus stattfindet. Es ist ja ein urbaner Campus, der von den Straßen, den umliegenden Straßen abgegrenzt ist. Es gibt einen Zaun. Seit ungefähr einer Woche ist der Campus geschlossen, also man kommt nur auf den Campus, wenn man eine Identitätskarte hat. Außerhalb des Campus gibt es Protestierende, welche wahrscheinlich, die meisten sind maskiert, keine, also nicht unsere Studenten sind, sondern andere Leute, welche von der Situation und der internationalen Medienaufmerksamkeit profitieren und die, ich würde sagen, 90% oder 95% der Skandierungen und der Belästigungen von jüdischen Studierenden, welche stattgefunden haben, gehen aufs Konto von diesen Protestierenden vor den Toren von Columbia. Und diese Differenzierung ist aber leider in der Medienberichterstattung wird nicht vorgenommen, sondern es wird alles, was vor dem Campus auch geschieht, wird in die Schuhe der protestierenden Studierenden geschoben. Und das führt zu einer Situation, welche eigentlich eine Verzerrung der Situationsbeschreibung führt, die sehr bedauerlich ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass auf dem Campus nicht auch einzelne Parolen skandiert wurden, die problematisch sind. Beispielsweise die Parole, wir wollen keine Zionisten auf dem Campus, die ist natürlich diskriminierend und unangebracht. Von daher ist es also nicht so, dass man das alles beschönigen muss, aber ich würde doch sagen, dass die Situation auf dem Campus eigentlich nicht Anlass zur Beunruhigung gibt. Es gibt kein systematisches Harassment oder Belästigung von jüdischen Studierenden. Sie wissen ja bestimmt, dass ungefähr 20% oder vielleicht sogar mehr der Studierenden, welche in diesem Zeltlager sich aufhalten, in der Mitte des Campus, auch einen jüdischen Hintergrund haben. Es gab beispielsweise am Montagabend zum Auftakt des Pessachfest ein Seder, an dem ungefähr 70 jüdische Studierende und auch Professoren teilgenommen haben. Es ist eine verzerrte Darstellung, wenn man sagt, dass sich jüdische Studierende nicht auf dem Campus sicher fühlen können.
Wenn man die Situation in den USA zu verstehen versucht auf dem Campus, dann muss man auch vor dem 7. Oktober schauen, die Debatten auf den verschiedenen Campus. Und da ist die Columbia vielleicht überhaupt nicht die einzige und auch nicht die vielleicht das beste Beispiel in Bezug auf BDS, die Boykottsituation, die Debatte um Nahost, die gab es ja schon vorher.
Ja, die Situation wurde natürlich sehr viel schärfer nach dem Hamas-Massaker und dem nachfolgenden Gaza-Krieg, das hat die Studierenden natürlich mobilisiert in einer Art und Weise, wie das vor dem 7. Oktober nicht der Fall war. Also die Proteste, die Zeltlager und so weiter, die gab es natürlich alles nicht. Und die internationale Medien und auch nationale Medienaufmerksamkeit gab es natürlich bis vor kurzem auch nicht. Also die Situation hat sich dramatisch verschoben, verschärft. Alle möglichen nationalen und politischen Akteure tauchen jetzt auf unserem Campus auf und kochen natürlich ihre eigene politische Suppe mit den Ingredienzen der Columbia-Proteste. Also wir sind jetzt plötzlich in der Mitte von allen möglichen politischen Konfliktlinien, international, aber vor allem aber auch national. Und so war das natürlich vor dem 7. Oktober nicht.
Und die Debatte fällt natürlich in eine metapolitische Debatte, die eigentlich vor allem mit Amerika selbst zu tun hat. Es ist Wahlen im November. Die Universitäten sind unter starkem Druck der republikanischen oder rechten politischen Vertreter. Sie werden als linksextreme, linke, woke und wie auch immer definierte Institutionen kritisiert. In welchem Kontext trifft jetzt diese Nahost-Debatte in diese Debatte rein?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung und es ist entscheidend, das so zu kontextualisieren, wie Sie das gerade gemacht haben. Sonst kann man die ganzen Ereignisse eigentlich gar nicht verstehen. Also es geht um die Cultural Wars und die Wahlen und als Teil dieser Cultural Wars, welche die rechtskonservativen Republikaner führen, ist es natürlich die sogenannten linksextremen woken Institutionen wie eben die Universitäten zu diffamieren und die Antisemitismusvorwürfe, die von den rechtskonservativen Politikern gemacht werden, die dienen natürlich dazu, eben die ganzen Institutionen, insbesondere die Elite-Institutionen, in eine sozusagen in die Schandecke zu stellen und ihnen die öffentliche Legitimität abzusprechen. Und ist auch ein Versuch, die Kontrolle über diese Institutionen, die Universitäten, zu gewinnen, also sozusagen eine politische Einflussnahme zu institutionalisieren und alles das, was den rechtskonservativen Kräften eben nicht passt, gewisse Ideologien, gewisse Theorien, gewisse Politiken, auch innerhalb der Universitäten, also wie die Diversity, Equity and Inclusion Politiken, die zu unterminieren und die Universitäten zu zwingen zu einem Kurswechsel. Und leider ist es natürlich so, dass die Universitäten sich als Reaktion darauf und vor allem auch die Professorenschaft natürlich sozusagen auch dieser Dynamik der Polarisierung hingibt und sich sozusagen auf gewisse ideologische und politische Positionen eingräbt. Von dem, was wir jetzt sehen in den letzten Tagen und Wochen, ist eine Vertiefung der ideologischen Gräben.
Diese Vertiefung der ideologischen Gräben hat ja zur Konsequenz auch, dass man eine mediale und eine reale Diskussion hat, die nicht immer zusammenzuführen ist. Das eine treibt das andere vor sich hin. Die Direktorin oder Präsidentin der Columbia University hat öffentlich reagiert. Es gibt verschiedene offene Briefe der Studentinnen und Studenten, der Professorin an der Universität. Das ist ein sehr aufgeladenes oder eine sehr aufgeladene Situation. Die Vorlesungen finden im Moment nicht real, sondern per Zoom statt. In welche Richtung geht das Ganze, beziehungsweise entschärft sich das im Moment wieder?
Es ist sehr schwierig abzuschätzen. Alles ist im Fluss. Jede Stunde sieht die Situation wieder anders aus. Wir haben alle Angst vor Agents Provocateurs, welche die Situation zum Explodieren bringen könnten. Das ist eigentlich das Ziel der Universitätsleitung, das zu verhindern. Bislang kam es nicht zu Gewalt, kann aber natürlich jeden Moment anders sein. Das Semester dauert ja nur noch 2 Wochen und die Hoffnung ist, dass sich die Lage beruhigt. Im Moment versucht die Präsidentin mit den Studierenden zu sprechen und sie dazu zu bringen, freiwillig dieses Zeltlager zu verlassen. Eine sehr positive Entwicklung in meinen Augen ist, dass die Stadtpolizei jetzt keine Demonstrationen vor dem Campus mehr zulässt. Also die ganzen hässlichen Szenen mit den vehementen dschihadistischen, anti-israelischen Slogans, die da gerufen wurden vor dem Toren des Campus, die gibt es eigentlich nicht mehr. Jedenfalls das letzte Mal, als ich auf dem Campus war, gab es die nicht mehr. Wer weiß, wie sie jetzt gerade im Moment aussieht. Also es scheint im Moment, sieht es so aus, als ob eine Deeskalation möglich ist und es zu einem friedlichen Ende der ganzen Episode kommen könnte. Aber wie das genau ausgehen wird, weiß man nicht. Wenn die Studenten sich weigern, das Zeltlager zu schließen, ist es möglich, dass die Präsidentin die Polizei wieder auf den Campus bringt. Wenn sie das tut, dann verliert sie den Rückhalt in der Professorenschaft definitiv. Dann wird es zu Forderungen auch nach dem Rücktritt kommen, was bislang nicht der Fall war. Die Professorenschaft will die Präsidentin rügen sozusagen in einer öffentlichen Deklaration des Senats der Universität. Aber ein erneutes Polizeiaufgebot würde, ich glaube, dann die Stimmung zum Kippen bringen. Und wenn die Professorenschaft eine No-Confidence-Motion verabschieden würde, dann würde es für die Präsidentin extrem schwierig werden. Es gibt eine Zangenbewegung der Kritik der Universitätsleitung von rechts, von rechtskonservativer Seite. Der Sprecher des Repräsentantenhauses und andere republikanische, zum Teil aber auch demokratische Abgeordnete haben ja ihren Rücktritt gefordert. Es gibt auf der anderen Seite die Kritik der Professorenschaft und natürlich auch der Studierenden. Also wie die Präsidentin das überleben wird, ist mir beruflich im Moment nicht klar.
Nun, wenn man von Europa auf die Situation blickt, muss man auch verstehen, dass es ein ganz anderes Verständnis von Freedom of Speech in Amerika gibt. Und das führt auch dazu, dass auf dem Campus selbst, Sie haben es erwähnt, ganz extreme dschihadistische Fraktionen sind und andere politische Fraktionen. Wie ist denn dieses Verständnis der freien Rede, des freien universitären Campus im Verhältnis zu Europa zu verstehen, damit man mal vielleicht auch klar machen kann, was ist eigentlich überhaupt Extremismus, was ist Antisemitismus, was ist Rassismus in Amerika?
Ja, das sind die Maßstäbe in der Tat anders gesetzt als in Europa. Also das Free Speech Principle, das Recht auf freie Rede, ist sehr, sehr, sehr viel breiter gefasst. Man darf eigentlich alles sagen, außer man ruft direkt zur Gewalt auf, das ist sozusagen vom Gesetz sanktioniert, oder man verunglimpft oder attackiert persönlich Individuen auf der Basis ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihrer nationalen Herkunft oder ihres Geschlechts auch. Aber alles andere ist eigentlich von dem Free Speech Principle geschützt. Es ist ja kein Zufall, dass die vehementesten Neonazi-Gruppierungen alle ihre Websites in den USA haben. Also es gibt hier eigentlich keine Beschränkungen. Ich muss aber noch mal zu dem Campus sagen, zu dem Studierenden. Ich bin mir nicht sicher, ob extreme dschihadistische Orientierungen bei den Campus-Protestierenden weit verbreitet sind. Ich kann es nicht ausschließen, dass es das eine oder andere Person gibt. Es gibt ein Foto beispielsweise von einer Person, welche auf ihrem iPhone die Hamas-Flagge hat und so weiter. Also es gibt bestimmt einzelne Individuen, welche man zu diesem, zum dschihadistischen, im engeren Sinne Pro-Hamas-Lager zählen könnte. Aber die große Mehrheit der Studierenden gehört nicht zu diesen dschihadistisch orientierten Radikalen. Jewish Voices for Peace ist eine große Fraktion der Studierenden, welche auf dem Campus protestieren. Es gibt eine große Anzahl von schwarzen Studierenden, welche sich mit dem palästinensischen Anliegen identifizieren. Es gibt andere linke Campusgruppierungen unter den Studierenden, welche zu den Protestierenden gehören. Also die Dschihadisten sind ganz bestimmt eine kleine Minderheit. Wo sind die Grenzen eigentlich gesetzt bezüglich dem, was man auf Campus sagen kann? Wie ich schon sagte, die sind sehr viel weiter gesteckt, als es in Europa der Fall wäre. Was bedeutet das jetzt beispielsweise für jüdische Studierenden? Das heißt, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ein bedingungslos israelfreundlicher Studierender über den Campus geht, dann gibt es Parolen wie Intifada und so weiter, welche skandiert werden, denen eine solche Person dann ausgesetzt ist. Und natürlich in den Ohren von israelischen Studierenden heißt Intifada oder wird Intifada assoziiert mit der zweiten Intifada, mit den Selbstmordattentaten und so weiter. Und dass sich ein israelischer Student dann unwohl fühlt oder vielleicht sogar bedroht fühlt, wenn er oder sie durch den Campus geht, kann man gut verstehen. Dass solche Art von Parolen sind aber durch das Free Speech Principle in den USA eigentlich geschützt.
Nun, Sie selbst sind Soziologe und vielleicht kann man sagen, Sie müssten ja fast dankbar sein, dass vor den Toren der Universität sozusagen eine Feldstudie gemacht werden kann für das, was sich ja angebahnt hat in Amerika schon länger, nämlich dass zumindest offizielle Reports immer wieder sagen, der Antisemitismus hätte in den letzten Jahren zugenommen. Wie sehen Sie das denn?
Alle möglichen Formen von rassistisch oder ethnozentrisch motivierten Vorkommnissen haben zugenommen in den USA in den letzten Jahren. Antisemitische, Anti-Asian und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Verschärfung, eine Radikalisierung, welche zu diesen Häufungen von Vorkommnissen führt. Es gibt auf der anderen Seite aber auch, das macht die Sache natürlich komplizierter, eine größere Bereitschaft, solche Vorkommnisse zu melden. Es gibt eine größere Sensibilität heute als, sagen wir mal, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Also ein Teil des Anstiegs der Vorkommnisse, inklusive der antisemitischen Vorkommnisse, ist darauf zurückzuführen, dass es eine größere Sensibilisierung gibt. Und diese beiden Dinge, also die wirkliche Zunahme und die Verschärfung der Wahrnehmung oder die Zuspitzung der Wahrnehmung voneinander auseinander zu dividieren, ist sehr schwierig.
Nun ging ein Bild um die Welt. Ein israelischer Professor, Shai Davidai, wurde nicht zugelassen auf den Campus. Was war das? Ist das einfach ein Einzelfall gewesen oder ist das etwas, was sozusagen dann symptomatisch geworden ist für viele andere Professorinnen und israelische Studierende?
Also wenn Sie meine jüdischen Kollegen fragen auf Campus, ob es eine antisemitische Stimmung gibt und ob man sich als jüdischer Professor nicht sicher fühlt auf Campus, dann würden die das in der großen Mehrheit vehement zurückweisen. Es gab ja einen offenen Brief, der von 21 jüdischen Professoren initiiert wurde und dann, ich glaube, 120 oder noch mehr Unterschriften erhielt. In diesem Brief wurde die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs kritisiert. Davidio ist aus meiner Sicht ein Provokateur, der darauf abzielt, es zu einer Eskalation kommen zu lassen, was dann auf Video dokumentiert werden könnte und über die sozialen Medien verbreitet und dann zu einer Verfestigung dieser, in meiner Perspektive, falschen Wahrnehmung führen würde, dass der Campus infiziert ist von antisemitischen Radikalen. Und der Vorfall, auf den Sie anspielen, die Vorgeschichte ist die, dass Davidio über soziale Medien seine Anhänger aufrief, ihm zu folgen auf dem Campus am nächsten Tag und er beabsichtigte, mit israelischen Flaggen auf dieses Zeltlager zuzugehen und sich in die Mitte des Zeltlagers der pro-palästinensischen Aktivisten zu stellen. Und die Universitätsleitung hat beschlossen, und ich denke, das ist richtig, ihm den Zutritt zum Campus zu verwehren. Es wurde ihm aber offeriert, dass er auf einem anderen Platz des Campus, vor dem Mathematikgebäude, also immer noch im zentralen Campus, aber in ungefähr 300-400 Meter Distanz zu dem Zeltlager, gerne sich mit seinen Anhängern aufhalten könnte und dort protestieren oder skandieren, was auch immer er möchte. Er hat das aber abgelehnt und darauf insistiert, dass er ins Zeltlager selbst gehen möchte. Und das hat ihm die Universitätsleitung dann verweigert. Und ich denke, das war eine richtige Entscheidung.
Die Eskalation des Konflikts hat sich ja dann auch weiterentwickelt, bis hin ins Weiße Haus, dass sogar Präsident Biden Antisemitismus auf dem Campus sei ein No-Go und hat davor gewarnt. Das zeigt ja schon die Dimension der Eskalation, die weit über das hinausgeht, was früher in anderen Fällen der Fall war.
Es zeigt vor allem auch, dass alle Politiker, die vor allem diejenigen, die politisch unter Druck stehen, sich jetzt dieser Sache annehmen und versuchen, sich zu profilieren. Die Aussagen von Präsident Biden, dass es keinen Antisemitismus geben soll auf Campus oder sonst in den USA, ist natürlich eine billige Aussage. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nicht mit dieser Aussage einverstanden ist. Ich glaube nicht, dass die Studierenden, die auf dem Campus protestieren, sich nicht dieser Aussage anschließen könnten. Es gibt ja auch Plakate, die natürlich in den Medien nicht auftauchen, in dem Zeltlager, wo drauf steht no to Antisemitism, no to Genocide, no to und so weiter. Ich glaube, das ist eine billige Positionierung. Man sieht das jetzt bei ganz verschiedenen politischen Akteuren, welche jetzt auf diesen Zug aufspringen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses war ja gestern hier auf dem Campus, hat eine Medienkonferenz abgehalten. Er versucht, durch die Verunglimpfung der Universität als ein Hort antisemitischer Ideologen, versucht er seine Glaubwürdigkeit bei seinen Rechtsaußenfraktionen der Republikaner im Repräsentantenhaus wieder zu verbessern, nachdem er ja mithilfe der einiger demokratischer Stimmen dieses Hilfspaket für Ukraine und Israel, militärische Hilfspakete, durch den Kongress gebracht hat, zur großen Frustration seiner Rechtsaußen-Kollegen, die ja gegen vor allem das Ukraine-Paket waren. Also der gestrige Auftritt beispielsweise des Speakers of the House ist in diesem Kontext zu sehen, also eigentlich ein politisches Theater, welches dazu dienen soll, seine Rechtsaußen-Republikaner im Kongress wieder hinter ihn zu scharen. Also man muss das in diesem Kontext sehen und die meisten der Aussagen, welche von Politikern gemacht werden, missrepräsentieren eigentlich die Situation auf Campus. Unter anderem damit, dass sie eben nicht differenzieren zwischen dem, was auf dem Campus geschieht und was vor allem letzten Samstag, Abend und Nacht vor den Toren des Campus geschehen ist.
Die Columbia University in New York ist ja nur eine von vielen Universitäten. Würden Sie sagen, der Konflikt dort ist stellvertretend repräsentativ für das, was so im Land geschieht, oder ist das jetzt einfach der Hotspot, wo es total eskaliert ist?
Es gibt ja jetzt diese Camps, diese Zeltlager von Studierenden, die gegen den Gaza-Krieg oder die Kriegsführung von Israel in Gaza, um genauer zu sein, protestieren. Überall, es gibt es in Yale, es gibt es at Harvard, es gibt solche Lager in der Michigan, an der University of Southern California und so weiter und so weiter. Also das hat sich jetzt verbreitet über im ganzen Lande. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass es auch in Paris und anderen europäischen Städten zu ähnlichen Zeltlagern gekommen ist. Also die Bewegung verbreitet sich. Columbia ist sozusagen das Modell, welches die Studierenden jetzt überall im Land und vielleicht auch international verfolgen.
Wie schätzen Sie das ein? Was ist das für eine Bewegung? Hat sich das jetzt im Kontext der Ereignisse im Gaza-Krieg entwickelt oder ist das organisiert, von langer Hand geplant? Ist da BDS dahinter? Sind da sogar fremde Staaten dahinter? Russland, Katar hat man immer wieder gehört. Oder ist es wirklich eine Studentenbewegung?
Ich glaube, es ist wirklich eine Studentenbewegung. Ich kenne ja viele Studierende, die sitzen in meiner Vorlesung, welche zumindest mit den Studierenden stark sympathisieren. Und ich kann mir vorstellen, dass da alle möglichen anderen Kräfte, ich denke aber vor allem nicht unbedingt an Katar und Russland, aber andere politische Kräfte innerhalb jetzt der USA versuchen, diese Bewegung zu instrumentalisieren. Inwiefern das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Mehrheit der Studierenden nicht motiviert ist, nicht sozusagen manipuliert wird von außen, sondern dass die Entwicklung in Gaza, was die jungen Studierenden sehen auf TikTok, was sie sehen in ihren sozialen Medien, dass eigentlich die Motivation ist, sich jetzt dieser Bewegung anzuschließen. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich gewisse, sagen wir mal, theoretische Interpretationen der Welt gibt, postcolonial Theories, Critical Race Theory und so weiter, welche ich seit dem Black Lives Matter Protesten in 2020 unter den Studierenden sehr weit verbreitet haben. Und diese Sichtweise auf die Welt, die macht natürlich eine Identifikation mit den Palästinensern als Opfern sehr viel einfacher. Also diese Theorien und Sichtweisen auf die Welt, die bereiten den Boden, wenn man so will, für diese Proteste. Ich sehe das also eher in diesem Zusammenhang und ich glaube, die Instrumentalisierung von anderen Staaten oder von anderen politischen Kräften spielt eine relativ geringe Rolle. Ich glaube, das wird zu einem Brennpunkt für die Identitätsbildung von vielen Studierenden werden, diese Konflikte, vielleicht nicht unähnlich wie die Vietnam-Proteste 1968, eine ganze Generation geprägt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Moment, das also ein Moment ist der generationellen, kollektiven Identitätsbildung. Zumindest auf der linken Seite natürlich.
Und in diesem Kontext zum Schluss die Frage, traditionellerweise wählt die jüdische Community, die jüdische Gemeinschaft zu zwischen 65-75% demokratisch in den USA. Glauben Sie, dass die aktuelle Debatte, der Nahostkonflikt und die Situation dieses Wählerverhalten verändern wird?
Das ist schwierig abzuschätzen. Also es gibt verschiedene Wählerbewegungen, die im Moment stattfinden. Es gibt auch progressive Linke, die sich von der bedingungslosen Unterstützung Israels im Gaza-Krieg und die bedingungslose Unterstützung auch der gegenwärtigen Kampagne sehr kritisch gegenüber diesem der offiziellen Politik von Biden positionieren und welche vermutlich sich auch von den Demokraten abwenden werden. Vor allem eine jüngere Generation von, sagen wir mal, progressiv links eingestellten Wählern bleibt vielleicht im Herbst zu Hause, was für, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für Trump wählen, aber bleibt zu Hause, was für Biden sehr, sehr, sehr problematisch werden könnte. Für die jüdischen Wähler, es gibt in der Tat eine Spaltung, jetzt innerhalb auch der traditionell liberal, demokratisch oder sogar progressiv eingestellten jüdischen Intelligenzia. Und ich sehe das bei vielen Gesprächen und so mit Kollegen und Abendessen, dass es hier eine Enttäuschung, ein Disenchantment gibt mit der linksprogressiven Agenda, welche sehr bemerkenswert ist und welche sehr tief geht. Und wie sich das jetzt aber auf das Wahlverhalten auswirkt, jetzt auch außerhalb, sagen wir mal, der akademischen Kreise, in denen ich mich bewege, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es vielleicht die 70%, die Sie vorher erwähnt haben, der demokratischen Wähler in der jüdischen Community, dass sich das reduzieren wird auf vielleicht 55 oder 60 oder so etwas, das halte ich für durchaus möglich. Insgesamt für den Wahlausgang wird das wahrscheinlich nicht entscheidend sein. Viel wichtiger oder entscheidender für den Wahlausgang ist, was die jungen, politisch engagierten, linksorientierten Wähler machen werden.
Andreas Wimmer, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.